Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dieser KI-Boom, wahrscheinlich der größte technologische Boom aller Zeiten, der ist nicht vorbei. Er ist nicht vorbei. Wir haben keine Daten, die dafür sprechen. Was wir aber mittlerweile sehen, dass es sehr darauf ankommt, welche Aktien man kauft. Es werden nicht mehr alle KI-Aktien gleichermaßen steigen in den nächsten Monaten. Und deswegen ist Selektion wichtig. Es ist wichtig, die richtigen KI-Aktien im Depot zu haben. Welche das sein könnten, aus meiner Sicht, das möchte ich euch heute gerne sagen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe es in einer der letzten Ausgaben schon gesagt. Viele Retailer, also viele Privatanleger, betrachten die Börse ein bisschen zu binär und betrachten dementsprechend auch Trends zu binär. Naja, entweder der Trend läuft oder er läuft eben nicht. Viel wahrscheinlicher ist es aber, wenn wir uns die großen Bewegungen, die großen technologischen, aber auch industriellen Trends der letzten 50, der letzten 100 Jahre anschauen, viel wahrscheinlicher ist, dass solche großen Trends eben nicht irgendwann enden, sondern sich erstmal weiterentwickeln, sich verändern. Das heißt also, dass andere Aktien profitieren werden. Im Übrigen war es sogar fast immer so, dass die Aktien, die in der ersten Welle gekauft wurden, später nicht die Gewinner werden. Und da werden wir gleich drauf eingehen. Das gilt im Übrigen auch für diejenigen, die in diese großen Trends investieren. Ich habe es gerade mal, viele von euch haben sich da ja schon vernetzt mit mir auf LinkedIn in einem Beitrag, wann war das ja, am Mittwoch. Klar, also die Grafik ist unglaublich. Schaut sie euch gerne an auf LinkedIn. Wenn ihr sowieso da seid, dann vernetzt euch gerne mit mir oder folgt mir dort. Die USA haben im Jahr 2025 285 Billionen in KI investiert. Das war in etwa 20 Mal so viel wie China. Dahinter kommt UK mit 5,9 Billionen, Kanada mit 4,3 Billionen, Deutschland mit 3,89 Billionen, also Billionen, Milliarden in dem Sinne. Das heißt viel weniger. Und was ich dort auch geschrieben habe, es kann durchaus sein, dass China der große Nutznießer ist, vielleicht sogar aber Europa. Denn ich könnte mir vorstellen, dass all diese Investitionen derzeit noch, die insbesondere in die KI-Modelle reinlaufen, ob die sich alle auszahlen werden, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass KI zur Commodity wird, also für alle verfügbar. Und dann gibt es eben nur wenige Anhaltspunkte dafür, dass die, die jetzt die größten Ausgaben tätigen, auch die größten Gewinner sein werden. Also wie gesagt, schaut dort auf LinkedIn gerne vorbei und vernetzt euch mit mir, wenn ihr sowieso schon da seid. Wie ich es immer sage, ihr müsst jetzt nicht deshalb dann ausgerechnet zu LinkedIn gehen. Aber ich weiß, dass viele von euch da sind. Und damit sind wir beim Thema. Es ist überhaupt nicht die Frage, dass KI zu einer der wichtigsten Technologien, oder es ist eine Frage, die ich für mich klar beantworten kann. Es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Technologien der kommenden Jahrzehnte. Sie wird, und das tut sie schon jetzt, Arbeitsprozesse verändern, Softwareentwicklung, Beschleunigung, Forschung effizienter machen, Datenanalyse verbessern und in vielen Bereichen und Branchen definitiv neue Produktivitätsreserven freilegen. Das heißt also, man muss gar nicht über die Bedeutung sich Gedanken machen. Das hat aber nicht unbedingt was mit der Investmentthese zu tun. Und das ist der zentrale Punkt. Eine Technologie kann ökonomisch absolut bedeutend sein, ohne dass alle Investoren damit attraktive Renditen erzielen. Und das zeigt die Geschichte. Wenn wir uns die Eisenbahn anschauen, wenn wir die Fluggesellschaften anschauen, Telekommunikation, Radio, Internet, Solarenergie, all das hat zweifelsfrei die Welt verändert. Trotzdem wurden in diesen Zyklen gewaltige Kapitalmengen vernichtet, weil zu früh, zu viel, zu teuer investiert wurde. Und genau darauf muss man jetzt schauen. Warum spreche ich heute darüber? Weil wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, dass der Markt jetzt sehr selektiert. Und ein sehr gefährlicher Gedanke ist, ja, aber das vergisst er nächste Woche wieder und dann machen wir weiter wie zuvor. Das heißt im Übrigen nicht, dass die Speicherhersteller, dass die jetzt nicht mehr steigen. Diese Korrektur sieht einigermaßen geordnet aus. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber wir sprechen ja hier oft auch über Investitionen, die man vielleicht mit Blick auf die nächsten 6, 12 Monate tätigt oder eben noch länger. Und dann ist es eine andere Story. Das heißt, die Frage ist nicht, wird KI wichtig, sondern die Frage lautet, wer verdient am Ende tatsächlich eine ausreichende Rendite auf das heute investierte Kapital? Und das werden nicht alle sein. Die Lage ist natürlich, und das ist auch nachvollziehbar aufgrund der Knappheit, monatelang nur positiv ausgelegt worden. Die Chip-Anbieter haben enorme Umsätze erzielt, sie haben enorm hohe Margen. Die großen Hyperscaler investieren hunderte Milliarden in Rechenzentren, GPUs, Netzwerke, Stromversorgung, Cloud-Kapazität und. Und die Kapitalmärkte haben bereitwillig das Geld bereitgestellt. Die Nachfrage wächst. Und deswegen sieht es im Moment so aus, als ob irgendwie alle gleichzeitig gewinnen werden. Und das wird nicht passieren. Nvidia, andere Hardwareanbieter, die Speicherhersteller, die Cloud-Konzerne, die Datenzentrumsbetreiber, die KI-Modellunternehmen und die Anwenderunternehmen, alle werden irgendwie gewinnen. Das glaube ich nicht. In einer normalen Wertschöpfungskette, und das sieht man oft erst im weiteren Verlauf eines Trends, ist der Gewinn eines einen ja häufig die Kostenbelastung des anderen. Das heißt, wenn man sich in der, das ist völlig normal, so Extremsituationen wie die Pandemie, alle bezahlen, an wen haben sie bezahlt? Zu ganz großen Teilen an die Reedereien, die unglaublich gut gelaufen sind in der Zeit. Warum? Weil jeder extrem hohe Frachtraten zahlen musste. Die höchsten hat übrigens, ja, ich will jetzt gar, warum unnötig Bashing anfangen, aber ja, ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, was die Bundesregierung für die Lufthansa-Maschinen bezahlt hat, die nicht die Leute zurückgeholt hat, sondern die Masken eingeflogen hat. Aber ich will kein neues Thema ausmachen. Also Angebot, Nachfrage. Und während der Chipknappheit profitieren Halbleiterhersteller, ist ja klar. Autohersteller, Industriekunden leiden unter den höheren Kosten. Jeder, der eine neue PlayStation kaufen will oder whatever, was es da alles so gibt, merkt das. Das alles kostet deutlich mehr. Das heißt, diese ökonomischen Gewinne entstehen ja nicht aus dem Nichts. Irgendjemand muss die Rechnung bezahlen. Und momentan hat der Aktienmarkt bisher so getan, als ob niemand die Rechnung bezahlt. Alle werden gewinnen. Wenn ein Hyperscaler also für 4 Milliarden GPUs kauft, dann erkennt der Lieferant den Umsatz sofort. Beim Chip-Anbieter steigen der Umsatz, Gewinn, Cashflow unmittelbar. Und beim Käufer sieht die Lage anders aus. Die Investition taucht zunächst in der Bilanz auf, im Cashflow-Statement und häufig, weil es sich ja hier um Hardware handelt, als Anlagen im Bau oder als Capital Expenditure. So, und solange die Infrastruktur noch nicht vollständig in Betrieb ist, belastet sie logischerweise die GUV, also die Gewinn- und Verlustrechnung, nur teilweise. Und dadurch entsteht eine zeitliche Verzerrung. Und in die Phase kommen wir jetzt rein. Die Gewinne der Lieferanten sind heute sichtbar, aber die Kosten der Käufer erscheinen erst später in den Abschreibungen. Das heißt, für einige Quartale kann der Eindruck entstehen, als ob der gesamte KI-Komplex irgendwie profitabel sei. Und das merkt man dann später. Das kann nicht funktionieren. Irgendjemand wird die Zeche bezahlen. Und bei dem ist die Frage, lohnt sich die Investition? Und das ist, hat gar nichts mit, ihr seht immer wieder diese wunderbaren Grafiken auch auf LinkedIn, wo dann diese Kreislaufgeschäfte dargestellt sind. Das sieht so aus wie ein Ponzi-Scheme, also wie etwas, wo sie sich gegenseitig was zuschustern. Alle werden reich, aber keiner hat was davon, außer ein paar Anleger, die darunter leiden, wenn sie dann die hohen Aktien kaufen. Das ist aber keine Bilanzmanipulation, das muss man ganz klar sagen. Das sind die Regeln der Rechnungslegung. Das heißt, für Investoren ist der Effekt trotzdem relevant, ja? Denn die Kosten, die wurden bereits eingegangen, obwohl sie noch nicht vollständig in den Gewinnen ausgewiesen sind. Und sobald die Rechenzentren und da wir merken, wie die Verzögerung gerade auch stattfindet, und es hat nichts damit zu tun, dass keiner mehr Rechenzentren bauen will, sondern es hat damit zu tun, dass das genehmigt werden muss, dass das Material ranschaffen muss und. Wenn die also alle in Betrieb gehen, und da kommt der Grote, die große Blase kommt ja noch. Blase ist verkehrt ausgedrückt, weil das sich anhört. Die große Menge an Rechenzentren entsteht erst noch. Und dann gehen diese großen GPU-Cluster in Betrieb und dann beginnt die Abschreibungswelle. Und dann sehen wir es erst in den Ergebnissen. Das heißt, Die Investitionen werden ja, das ist der Sinn von Abschreibung, über die Nutzungsdauer verteilt. Und bei klassischer Infrastruktur würde man jetzt sagen, das ist ja logisch, Stromnetze oder Pipelines oder Glasfaserleitungen oder Bahntrassen oder Flughäfen, all das bleibt ja bestenfalls über Jahre und Jahrzehnte wirtschaftlich nutzbar. Bei GPUs ist das ja ein bisschen anders. Das heißt, die altern technologisch viel schneller. Neue Generation ist entweder leistungsfähiger, energieeffizienter und günstiger pro Recheneinheit. Und damit wird die Zeit zu einem entscheidenden Faktor. Das heißt, KI-Infrastruktur muss sehr schnell genug ausgelastet sein. Es muss sehr schnell genug Geld verdient werden. Es muss sehr schnell monetarisiert werden, bevor sie dann veraltet ist und wieder ausgetauscht werden muss. Das heißt, wenn die Kapazität zu früh oder zu groß gebaut wird, und das werden wir erst in den nächsten 12 bis 18 Monaten erfahren, dann entsteht nicht irgendein langweiliger, langfristiger Vermögenswert, der langsam abgeschrieben wird, sondern dann entsteht ein Kostenblock, dem aber gar keine entsprechenden Gewinne oder Umsätze mehr entgegenstehen. Umsätze in der Regel schon, weil man natürlich nicht abstellt, aber eben keine Gewinne mehr, die die vorherigen Investitionen rechtfertigen würden. Ich weiß, nee, das klingt für euch nicht so kompliziert, aber ich sehe immer schon in einer, ja, kannst du es nicht einfacher sagen? Wir kommen gleich zu denjenigen, die darunter leiden und zu denjenigen, die davon profitieren. Aber mein Anspruch ist, dass man diesen Kapitalzyklus auch ein bisschen versteht. Für jedes einzelne Unternehmen, und das ist der Punkt, erscheint es derzeit völlig rational, genauso aggressiv zu investieren. Das heißt, die CEOs der Hyperscaler sind nicht alle dumme Trottel, die keine Ahnung haben, was morgen wird, gar keine Vision und so weiter. Kein Management kann derzeit riskieren, bei einem neuen Plattformzyklus einfach zu wenig Kapazität zu haben. Das heißt, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle, die alle wollen ja nicht erleben, dass ein Wettbewerber die KI-Nachfrage abschöpft, während sie dann zu knapp gebaut haben. Das ist schon nachvollziehbar. Individuell. Wenn wir es uns aber als Ganzes betrachten, dann sind die Verlierer eben auch mit drin. Das heißt, als Ganzes kann es durchaus problematisch werden. Wenn alle Anbieter gleichzeitig so groß investieren, als könnten sie den Großteil der zukünftigen Nachfrage für sich vereinnahmen, dann führt das zwangsläufig bei einzelnen Anbietern zu Überkapazitäten. Und das wird das Problem sein. Hinzu kommt, dass diese KI-Strategien der großen Konzerne sich ja sehr, sehr stark überlappen. Vorher konntest du klar bei den Mag 7, nennen wir sie mal so, da sind ja einige Neuankömmlinge, die hatten nahezu unterschiedliche Geschäftsmodelle. Amazon hat was anderes gemacht als Meta, Meta macht was anderes als Alphabet. Jetzt überlappen sich die Geschäftsmodelle. Das heißt, Google dominiert zwar nach wie vor die Suche und die Werbung und Microsoft Unternehmenssoftware und Amazon E-Commerce und Cloud und so weiter. Aber bei KI geht es ja bei allen um Infrastruktur, Modelle und Plattformen, um Entwicklerzugänge, um Enterprise-Anwendungen. Das heißt, alle machen mehr oder weniger das Gleiche. Auch das spricht dafür, dass die Phase, in der sich herauskristallisiert, dass einige ganz klar die Schnellsten, die Besten sind, andere aber dieses Spiel verlieren müssen. Und wenn man sich die Renditeanforderungen anschaut, dann unterschätzt man, glaube ich, was hier verdient werden muss. Und zwar aufgrund der Investitionen, die wir ja heute schon kennen. Wir nehmen mal an, dass $1 Billion an Investitionen hier fließt, was Ende 2026, spätestens 2027 der Fall sein wird. $1 Billion. Und jetzt sagen wir mal, die Forderung wäre, eine Rendite von 10%, dann wären wir bei $100 Milliarden. Ja, sagt man ja, $100 Milliarden, die wird man ja wohl verdienen. Das kommt auf die Marge an. Bei einer operativen Marge und in dem Bereich, das ist Hardware, ist die Marge geringer als im Softwarebereich. Jetzt nehmen wir eine operative Marge von 12,5% an. Dann müsste bei einer operativen Marge von 12,5% muss zu einem Gewinn von $100 Milliarden ein Umsatz von $800 Milliarden entstehen. So, das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Bin ich in Unternehmen investiert, wo ich sage, die können ein paar $100 Milliarden Umsatz damit erzielen? Und das ist der spekulative Teil, denn momentan ist der Umsatz, der hier rauskommt, bei denen nada, null. Und das ist die große Unbekannte. Das ist eine Größenordnung und dadurch wird die Rechnung schwieriger, weil nun mal diese ganze KI so hardwarelastig ist, also nicht mehr asset-light, so wie vorher die Software, dass die Marge zwangsläufig deutlich niedriger sein wird. Sie brauchen die Chips, Sie brauchen den Strom, Sie brauchen die Kühlung, Sie brauchen die Netzwerke, Sie brauchen die Wartung, Sie brauchen Erneuerungsinvestitionen. Das heißt, das wird nicht die gleiche Marge sein wie bei den Softwaregeschäften vorher. Das heißt, vergleichbar ist das eher mit Infrastrukturprojekten und dann ist eine Marge von 12,5% schon eine ganze Menge. Und die nächste Frage, die zwangsläufig sich daraus ergibt, ist, wie dauerhaft ist die aktuelle Nachfrage? Ja? Viele Unternehmen experimentieren heute mit KI. Das heißt, die Mitarbeiter probieren die Instrumente aus, die Tools, die Entwickler nutzen Copilots, die Kundenserviceabteilungen nutzen Automatisierung, Berater bauen interne Anwendungen und. Agentic AI, Softwarefirmen integrieren in die KI-Funktion. All das ist ja real, aber momentan hat es noch einen eher experimentellen Charakter. Das werden wir übrigens in den nächsten Quartalszahlen sehen. Die Frage wird nicht sein, wie läuft dein Stammgeschäft, sondern wie viel hast du in KI investiert? Und wie viel hast du mit KI verdient? Das ist die entscheidende Frage. Und hier wird sich meines Erachtens in der Berichtssaison, die Spreu dann vom Weizen trennen. Zumindest mal Stand jetzt. So, wenn die Kunden nun feststellen, dass diese teuren Modelle in den vielen Anwendungen nicht nötig sind, ja, ob man wirklich die Spitzenmodelle braucht für die Anwendungen, die dann im Unternehmen relevant sind, dann werden sie möglicherweise auf günstigere Modelle ausweichen. Und wenn kleinere Modelle 80% oder 90% des Nutzens zu einem Bruchteil der Kosten liefern, entsteht extremer Preisdruck. Und das ist ebenfalls ein Grund, warum ich zum Beispiel nicht auf IPO-Gewinne kann man immer hoffen, aber Stand jetzt würde ich langfristig nicht in Modelle wie OpenAI oder Anthropic investieren. Für die Infrastruktur bedeutet das, dass es nicht nur hohe Nutzung braucht, sondern es braucht eine profitable Nutzung. Eine GPU-Flotte, die nur bei sinkenden Preisen ausgelastet werden kann, erzeugt Umsatz, aber keine Rendite. Und das ist deshalb auch für die Hardware-Anbieter nicht ohne Risiko. Halbleiter, Speicherhersteller profitieren völlig real von der aktuellen Knappheit. Aber wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann steigen Preise und Margen. Aber Halbleiter, und ich weiß, einige sagen, es wird keinen Halbleiterzyklus geben. Ich glaube das nicht. Er wird sie vielleicht nach hinten verschieben. Halbleiter sind zyklisch. Wenn also die Bestellungen gestreckt werden, wenn die Bestellungen zurückgehen, und wir denken dran, für all die Bewertungen braucht es ja steigende Bestellungen, nicht gleichbleibende Bestellungen. Ja, die sind bis Ende 2028 komplett ausgelastet. Deswegen können sie aber trotzdem im Kurs fallen, wenn absehbar wird, dass die Steigerungsraten in Zukunft nicht mehr so groß sind. Und wann werden die Steigerungsraten, wann können sie nur steigen, wenn die großen Besteller, wie die Modelle, weiterhin immer höhere Finanzierungsrunden durchbekommen? Und da bin ich skeptisch, ob das so sein wird. Also, am Anfang einer Boomphase sieht jeder aus wie ein Gewinner. Dann wird sich aber in der Folge wirklich zeigen, wer hat Preissetzungsmacht und wer hat das nicht. Und jetzt kommen wir mal zu den möglichen. Ja, der Risikofaktor ist, glaube ich, beschrieben. Ja, wenn die Margen unter Druck geraten, wenn die Abschreibungen steigen, wenn die Aktienrückkäufe zurückgehen, wenn die Finanzierungsrunden weniger werden, wenn es eben nicht mehr heißt, ja, OpenAI war eben noch mit 500 Milliarden, dann mit 700 Milliarden, dann mit 1000 Milliarden bewertet. Wenn das zurückgeht, dann werden auch die Aktien, die daran hängen, vielleicht immer noch wachsende Umsätze haben, aber weniger schnelles Wachstum. Und das führt an der Börse immer zu einem Re-Rating. Dann verändert sich sofort die Bewertung, weil ein Unternehmen, was wie eine hochprofitable Plattform erscheint, dann wie ein kapitalintensiver Infrastrukturbetreiber aussehen könnte. Und das macht riesige Unterschiede aus. Es macht nicht 10% im Kurs aus, sondern 50% oder 60%. So. Nicht jede KI-Wette ist gleich attraktiv. Das wird schon jetzt jedem aufgefallen sein. Welche Aktien sind vermutlich am ehesten gefährdet? Das sind meines Erachtens diese hochbewerteten, aber sehr kapitalintensiven Modellentwickler, die Frontier-Modellunternehmen. Also die OpenAIs, die Anthropics. Und wenn sie denn zu diesen Bewertungen an die Börse kommen, ja, das Problem ist nicht, dass diese Unternehmen schlecht sind. Das Problem ist, dass sie enorme Rechenkosten haben, dass sie einen hohen Kapital haben und langfristig total unsichere Margen. Die zweite problematische Gruppe sind stark finanzierte KI-Infrastrukturmodelle. Also diese Neoclouds, die Datenzentrumsvehikel, wir kennen mehrere. Und ich will nicht ausschließen, dass wir noch eine weitere Aufwärtswelle sehen in denen. Mit dieser Folge möchte ich nicht sagen, dass Phase 1 des KI-Zyklus, in denen die Werte profitieren, die besonders von der Knappheit profitieren, dass jetzt hier Schluss ist. Ich finde, wie gesagt, diese Korrektur sieht sehr geordnet aus. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar allesamt nochmal neue Allzeithochs machen. Es geht mir nur darum, dass man hier klar unterscheidet, so wie wir das bei den Renditespezialisten auch machen, zwischen das sind die Aktien, in die ich langfristig investiert bin, das sind Aktien, das sind Trendaktien, aus denen muss ich dann auch wieder raus, aus denen muss ich dann auch mal Gewinne rausziehen, wenn die Aktien sehr gut für mich gelaufen sind. Das heißt, die werden, diese Unternehmen wachsen in der Boomphase, aber wenn die Preise fallen und ihr werdet merken, wenn der Punkt gekommen ist, momentan ist es ja Sentiment, Stimmung, die sich ein bisschen abgekühlt hat, mehr nicht. Die Daten geben das noch nicht her, dass hier die Nachfrage sinkt. Aber in dem Moment, wo auch nur ein Kunde, einer von diesen Kunden, die großen Kunden, die Nachfrage ein bisschen reduziert, dann wird der Markt sofort steigende Refinanzierungskosten einpreisen. Dann sind diese Unternehmen, nochmal, die sind da nicht 5 oder 10% weniger wert, sondern 50 oder 60%, und einige von denen, die nicht schnell genug gewachsen sind, werden sogar, obwohl sie heute zig Milliarden wert sind, vom Markt verschwinden. Das wird passieren. Die dritte Gruppe, die gefährdet ist, sind die zyklischen Zulieferer, die der Markt momentan so bewertet, als seien diese enormen Spitzenmargen, die sie derzeit verdienen, dauerhaft. Also das sind die Speicherhersteller, es sind die Komponentenlieferanten, das sind Ausrüster, die eben momentan allesamt von dieser Knappheit profitieren. Die werden weiter hohe Profite haben, aber dieser Zyklus wird drehen und dann normalisieren sich die Margen und dann sind die Aktien nicht mehr die Hälfte wert. Es redet keiner vom Exitus. Und die vierte Gruppe sind Unternehmen, die einfach irgendwo auf ihr Geschäftsmodell KI draufgeklebt haben. Und davon gibt es reichlich. Ich glaube, die meisten von euch sind da hoffentlich nicht investiert. Also ihr wisst das alle. Unternehmen, die vor einem Jahr noch irgendwas gemacht haben, in den meisten Fällen irgendwas, was der Markt nicht so spannend fand, und sagt, wir sind jetzt KI-Unternehmen. Das ist so ähnlich wie diejenigen, die auf dem letzten fahrenden Zug dann aufgesprungen sind und gesagt, ja, wir sind jetzt eine Bitcoin-Treasury-Company. Für die meisten ein bisschen spät gewesen. Da, man muss sehen, wo findet die Monetarisierung statt? Wo entstehen die Produktivitätsgewinne? Wenn man das nicht heute schon nicht sieht, dann kann man sicher sein, das sind die Unternehmen, die zuerst unter die Räder geraten. Wer sind dagegen die Gewinner? Meiner Ansicht nach sind das Unternehmen mit absehbar dauerhaften Engpässen und mit einer echten Preissetzungsmacht. Das können Halbleiterunternehmen sein, die nicht nur vom aktuellen Zyklus profitieren, sondern die zum Beispiel tendenziell schwer ersetzbare Technologie besitzen. Also führende Chipdesigner wie eine Nvidia kann man einfach nicht vergleichen mit einem reinen Speicherhersteller. Das kann EDA-Software sein, Lithografie, also ASML. Vorsicht, ich bin wahrscheinlich noch mit einer Teilposition investiert. Wir haben hier schöne Gewinne realisiert bei den Renditespezialisten. Aber der Stop, ja, wir sind ja im Moment gerade eine kleine, noch hält der Stop. Ich kann nicht sagen, ob das zu dem Zeitpunkt, wo, wie ihr das jetzt hört, noch der Fall sein wird. Also wir haben auch da den Stop in den Gewinn gezogen. Packaging, Hochleistungsspeicher, auch einige in einigen Bereichen, die erst noch kommen werden. Speichertechnologie wird natürlich auch ein Forschungsfeld sein. Je günstiger man das anbieten kann, und da gibt es einige ganz interessante Technologien, desto relevanter wirst du für den Markt. Es gibt kritische Verbindungstechnologie. Also entscheidend ist nicht so sehr, ob die heute von KI profitieren, sondern ob der Engpass auch später in einer Sättigungsphase noch bestehen bleibt. Die zweite Gewinnergruppe sind die Hyperscaler, die mit Disziplin rangehen, die mit eigener Nachfrage rangehen und mit starker Distribution. Ich würde hier mal eine Alphabet nennen. Man könnte auch eine Apple nennen. An sich finde ich, die Hyperscaler sind nicht die klassischen Verlierer. Die würden in dem Moment, wo es heißt CapEx, vielleicht war es ein bisschen viel, unter Druck geraten. Aber sie haben es ja nahezu aus Cashflows aufgebaut. Das heißt also, Korrekturen in den Werten werden absehbar Kaufchancen sein, wenn sie denn kommen. Einfach deshalb, weil das diejenigen sind, die vermutlich zumindest in der kommenden Phase am meisten Geld verdienen mit der Anwendung auch von KI. Das heißt, nicht jeder große Cloud-Anbieter wird dann gleich gut abschneiden. Ich würde auch da schauen, ein Unternehmen wie Oracle ist mehr oder weniger all-in gegangen. Und das leidet natürlich mehr als ein Unternehmen wie Alphabet. Also wer hat bestehende Kundenbeziehungen, wer hat Softwareplattformen, wer kann KI auch in die Workflows integrieren? Da kommt man natürlich zum Beispiel auf eine Alphabet. Ich finde aber auch auf eine Apple, auch auf eine Amazon. Also, ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es die Gewinnergruppe, die dritte, das sind Softwareunternehmen, die KI nutzen, ohne selbst den größten Teil der Infrastrukturkosten zu tragen. Das sind die Unternehmen, die momentan zu weiten Teilen unter Druck geraten, weil es heißt, KI disruptiert Software. Es wird aber, wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass einige Unternehmen so zumindest mal einen Rebound hatten, wie eine Accenture oder eine Adobe. Und einige, und das ist das, da in dieser Kategorie lauern wahrscheinlich die größten Chancen. Softwareunternehmen, die jetzt unter Druck stehen, bei denen aber klar wird, die werden nicht von KI disruptiert, die werden besser, schlanker, schneller durch KI. Das sind die Unternehmen, wo man wirklich genau hinschauen muss, wo ich auch genau hinschaue. Unternehmen, bei denen in den nächsten Quartalen klar wird, die haben nichts von ihrer Preissetzungsmacht verloren. Die haben ihre Kundenverbindungen nicht verschlechtert, sind nicht weniger geworden, sondern eher verbessert. Das können enorme Turnarounds werden. Das sind alles Unternehmen, die keine CapEx-Ausgaben hatten und letztlich als Anwender dann wirklich profitieren. Dann vierte Gruppe ist sicherlich noch physische Infrastruktur. Die Korrektur da finde ich sehr interessant momentan. Die Stromnetze, Kühlung, Energieeffizienz, Rechenzentrumsautomation, elektrische Komponenten, Netzwerktechnik, einige ausgewählte Industrieausrüster. Das alles ist ja Hard Asset Infrastruktur und das braucht all diese Komponenten. Die geraten auch alle unter Druck, ist für mich eine Kaufgelegenheit. Und ja, fünfte Gruppe sind im Prinzip alle, aber fairerweise können wir noch nicht genau sagen, wer das alles sein wird, die dann heute gar nicht mit KI in Verbindung gebracht werden, bei denen man aber davon ausgehen kann, wenn sie KI richtig implementieren, dann können sie ihre Marge zum Beispiel im Industriebereich leicht steigern, ihre Produktivität leicht steigern. Und das macht sich dann bei solchen Industrieunternehmen oft enorm bemerkbar. Und soweit erstmal für den Moment. Einzelne Unternehmen werde ich sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder hervorheben. Aber das war jetzt mal so das grobe Bild für heute. So, und wer Lust hat, schaut auf LinkedIn vorbei. Allen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende, na klar. Und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut.